das Verständnis ist nicht da, das Desinteresse daran ist zu groß, sich selber lächerlich zu machen. Ja, ja, die Ablehnung. Mensch zu sein ist doch ein Problem. Deswegen tragen sie doch alle ihre Anzüge und ihre Schlipse, um sich dahinter zu verstecken, dass sie nicht angreifbar sind als Menschen. Ja. Aber die Authentizität, das Menschsein ist es, was die nächste Politikergeneration dorthin bringen wird, wo sie dann ihre Funktion ausüben kann.
Liebe Hörer, ich mache diese Anmoderation im Zug auf dem Weg zum Deutschen Fernsehpreis. Wir sind ja für einen Film nominiert, der heißt Diktaturen, die Rückkehr der Autokratien, das Comeback der Autokratien. Und die aktuelle Folge mit Alexander Prinz, dem dunklen Parabelritter, könnte eigentlich nicht besser dazu passen. Wir sprechen über Sachsen-Anhalt. Wir sprechen darüber, was das für ihn als YouTuber, Journalist, als Mensch bedeutet, der seit Jahren über die AfD berichtet, sie kritisch beleuchtet und sie kritisch auch erklärt. Wir sprechen darüber, wie sich dieses Bundesland verändern wird. Wir sprechen darüber, wie sich Deutschland verändern wird. Und ja, wir bekommen Einblicke in die Seele eines Sachsen-Anhaltiners. Und durch diese Einblicke können wir besser verstehen, was in anderen Bundesländern passieren kann, wenn die AfD den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellen. Wenn diese Politik zum Alltag wird. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Folge ist sehr emotional. Mir ist mehrfach die Stimme weggebrochen, beziehungsweise die Sprache hat es mir verschlagen in diesem Gespräch mit Alexander Prinz. Und ich kann euch nur empfehlen, genau zuzuhören, egal aus welchem Bundesland ihr kommt. Alles muss raus, wird bald TMI heißen. TMI ist Too Much Information oder Thilo Mischke informiert. Wir wissen selber noch nicht genau, welchen Namen wir am Ende final nehmen. Aber das Gute an solchen Abkürzungen ist, man kann ja immer was Neues reinmachen. René Redo macht es ja vor mit GIG. Kann man ja sehen. Kann man ja alles reinpacken, was man will. Und wenn ihr dabei sein wollt, wie unabhängiger Journalismus sich entwickelt, wenn ihr ein Teil davon sein wollt, dann werdet Patreon-Mitglied noch unter alles muss raus, -TMI zu finden. Findet ihr auf jeden Fall, werdet Mitglied, 3, 5 oder 9 Euro, unterstützt unsere Entwicklung. Ich kann schon mal ankündigen, die nächste Reise steht an, die wir im Namen von TMI machen werden. Wir werden in die USA fahren und ein bisschen was zu den Midterms machen. Damit das richtig cool wird, unterstützt uns. Vielen Dank. So, lieber Alexander, ich frage mich als allererstes, eine Sache, die ich dich dann automatisch auch gleich frage, bist du jetzt mit dem Gewinn der AfD oder dem vermeintlichen Gewinn, noch sind sie, haben sie den Ministerpräsidenten ja nicht gestellt, sie drücken sich ja noch ein bisschen davor, bist du lieber Alexander Prinz oder gehst du schon in den Untergrund als dunkler Parabelritter und niemand soll mehr wissen, wie du heißt?
Ja, das ist auf jeden Fall mein Deckname, das ist dann wie bei Willy Brandt, ne? Mein Kampfname, ich komme dann damit zurück und dann werde ich dann irgendwann Bundeskanzler, Parabelritter. Genauso wird es laufen. Nee, aber tatsächlich mache ich mir schon Sorge darum, wie es um die innere Sicherheit bestellt ist. So, das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten an dieser Frage AfD-Regierung ja oder nein, gerade jetzt im Zusammenhang mit BSW umtreibt. Weil ich sag mal so, es geht ja viel um Sachen wie Kulturpolitik, ne? Patriotische Kulturpolitik. Und da denke ich mir als Hallenser so, Thilo, ne? Das kann nur von jemand wirklich Kulturfernem gefordert werden, wie Till Schneider, eben einer Person, die gar nicht weiß, wie Kultur funktioniert, einen Händel. Ich bin ja Hallenser, deswegen für mich ist Händel ja alles. Händel wäre niemals so bekannt und erfolgreich gewesen, wenn er in seinen italienischen Jahren nicht so viel von dieser Identität und Art Musik zu machen und Eunuchen, Sänger, wenn er das nicht einfach geklaut hätte und nach London transferiert hätte. Also wenn er quasi kulturelle Aneignung betrieben hätte, um dann sich selbst das auf die Fahne zu schreiben. Also die Beeinflussung von Kultur von außerhalb ist der Kern von Kultur. Und zu sagen, eine patriotische Kultur, wir müssen mehr deutsche Stücke aufführen, das ist alles so blödsinnig und so einfach nur ein Slogan. Und so zieht sich das ja durch bei der AfD. Aber diese innere Sicherheitsfrage, das sicherheitsrelevante Informationen, mit Landesregierung ja einfach geteilt werden müssen. Aufmarschpläne der Bundeswehr, sage ich jetzt mal beispielsweise. Oder wenn es um terroristische Bedrohungslagen geht und so weiter und so fort. Und dass eine Regierung, die sehr Putin-freundlich ist, die sogar in die besetzte Ukraine reist, um dort was auch immer für Figuckchen zu machen, die mit einer Partei zusammengehen will oder zumindest jetzt gerade darüber spricht, die mit Wahlplakaten, die Copy-Paste von Fidesz, inspiriert ist ja gar nicht genug gesagt. Also
kurze Zeitinformation, Fidesz ist die Partei von Orbán aus Ungarn, für die es nicht wissen.
Orbáns Partei, also genau gesagt geht es da um so ein Plakat, wo es darum geht, die da oben, ne, und in dem Sinne Zelensky, der zentral auf diesem Plakat zu sehen ist, nehmen euch euer Geld weg. Also dieses Narrativ Bild für Bild genauso übernommen von dem Wahlkampf Orbáns, dass man mit so schändlichen Propaganda-Instrumenten pro-Putin-Sentiment sozusagen verbreitet, dass so eine solche Partei jetzt Königsmacher in Sachsen-Anhalt ist und dass das auch der Wille von vielen Wählerinnen und Wählern ist, ne? Dieser Kurs der Russland-Annäherung in einer Zeit, wo wir einen Bombenanschlag auf dem Flughafen Leipzig-Halle hätten haben können, wenn Putin ein Interesse daran gehabt hätte, dass die Bombe auch hochgeht. Also das macht mir Sorge, Thilo. Das macht mir Sorge.
So wie du es gerade formulierst, also bei allen Menschen außerhalb Sachsen-Anhalt oder bei, wir wollen es nicht so pauschal machen, bei vielen Menschen außerhalb von Sachsen-Anhalt ist es, glaube ich, ein unangenehmes Brummen in der Ecke des Gehirns, die sagt, da kommt irgendwas auf uns zu. Also es ist ein bisschen so wie ein Leberfleck, den man nicht zur Kontrolle bringt.
Ah, ja.
Weißt du so, du weißt, da ist irgendwas scheiße. Wird immer brauner. Das wird immer brauner. Du weißt, du müsstest eigentlich damit zum Arzt gehen, aber du verdrängst einfach das Problem. Und so fühlt sich für mich persönlich als Thilo Mischke gerade Sachsen-Anhalt an. Und ich glaube, dass es für viele andere Menschen auch so ist. Du siehst da dieses
Land. Thilo Mischke würde also gerne Sachsen-Anhalt rausschneiden. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, interessant. Nein, ich würde es gerne mal ein bisschen besser beobachten lassen von uns allen. Ich würde es gerne kontrollieren. Ich würde gerne das klingt auch ganz radikal gerade, so ist es gar nicht
gemeint. Die AfD beobachten zu lassen hat ja auch nicht viel gebracht durch den Verfassungsschutz. Also beobachten, gut und schön.
Aber es ist gut, dass du dieses Bild gerade so aufbrichst. Ich würde, glaube ich, gerne wollen, dass wir das, was du in den Tagesthemen oder Tagesschau, eins von beiden war es,
Tagesthemen,
gesagt hast, nämlich, dass die Parteien, die wir ja brauchen in diesem Land, jetzt mal ganz radikal sich untersuchen lassen. Wie sie weitermachen sollen. Weil sonst werden sie gefressen. Und sie wurden ja schon gefressen. Sachsen-Anhalt ist das Bundesland, in dem die Parteien gefressen wurden. Es ist ein Bundesland, in dem sich die Grünen über 9% freuen, als hätten sie wirklich also das Land eigentlich gewonnen. Es ist irgendwie die CDU, die von der Enttäuschung spricht. Ich habe dein Gesicht gesehen, ich habe was Ähnliches gemacht wie du auch im Livestream. Ich habe dein Gesicht im Livestream gesehen und wir beide haben das absolut gleiche Gesicht gemacht, als ich die Ergebnisse der CDU gesehen habe oder als die Ergebnisse der AfD waren. Ich habe auch gar keine Kraft mehr, um ehrlich zu sein, als Journalist, mich da so zurückzuhalten. Um ehrlich zu sein, das ist so, es bedroht uns beide ja. Es bedroht ja unsere Arbeit, die wir machen.
Ja.
Was wird denn deiner Meinung nach aus Sachsen-Anhalt? Wird es mehr Ungarn? Wird es mehr USA? Wird es mehr El Salvador? Was für ein Playbook ist da am Arbeiten, deiner Meinung nach?
Also wenn es El Salvador wäre, dann wäre es ja eigentlich positiv, weil da wird noch mal ein paar Unternehmer herkommen. Nee, also ich glaube, viele von den Leuten, die ich kenne hier, also das ist wirklich nicht übertrieben und das ist kein Witz, die machen nur noch in Ungarn Urlaub. Weil das einzige normale Land noch ist. Also O-Ton von meinen Nachbarn. Also das ist, also dieses, das Bild, was du aufmachst, ist tatsächlich sehr ähnlich, ne? Und, oder sehr, das passt wirklich sehr gut, weil da ja auch wirklich viele Deutsche so ausgewandert sind und die Ungarn ja eigentlich auch angepisst sind davon, dass am Plattensee nur noch irgendwelche deutsche Gentrifizierung stattfindet. Was wird aus Sachsen-Anhalt? Ich fürchte, wir werden weiter zur Prärie werden. Na, noch mehr Prärie, als jetzt schon Prärie ist. Und ich bin diesen Sommer ganz viel in Sachsen-Anhalt unterwegs gewesen. Und es gibt ja viele Leute, die hier auch noch was schaffen wollen. Aber wenn niemand mehr da ist, mit dem man was schaffen kann zusammen, weil die noch da sind, sterben und niemand Neues dazukommt. Gerade jetzt, wenn das sozusagen das erste Land ist, das gefressen wurde, wer springt denn freiwillig in den Rachen der Bestie?
Ja, wer springt? Also die Hoffnung der AfD ist ja, dass jetzt die rechten Kräfte sich so ein bisschen wie München damals als Stadt der Bewegung, dass so Halle oder Magdeburg die Stadt der Bewegung wird. Das ist ja die Hoffnung der AfD.
Ja, also Halle, wenn ich mir das angucke, ist Halle ja eigentlich der stabilste Rest Vernunft sozusagen, also,
was
der dann
ist,
noch
was,
besteht.
Was ist da passiert? Erzähl mal, ich weiß es tatsächlich nicht.
Es also, gibt, also Halle, ich glaube Wahlbezirk Halle 3 ist der einzige Wahlbezirk, der zweitstimmenmäßig nicht an die AfD gegangen ist.
Mhm. Sondern?
Die Grünen.
Also, interessant.
Das ist, es ist halt wirklich ein Ort, wo viele Studierende sind und Akademiker und das Zielpublikum, das konkrete Zielpublikum der Grünen halt, ne, wegen der Verbindung zur Universität. Es gibt auch noch erststimmenmäßig, gibt es hier auch noch linke Flecken. Und wenn du dir das ansiehst, wie sich das in den letzten Jahren aber verändert hat, wie die Linke hier komplett an Boden verloren hat, die sind ja auch nur was bei 9%. Ich hab mir das gar nicht so richtig angeguckt, weil es so egal ist, was die Linke hier mittlerweile macht. Diese Partei hat gar keine Verbindung mehr zu Sachsen-Anhalt. Das sind, also ich nehme es mir jetzt nicht übel, wenn ich das so sage, ne? Aber jemand wie Pantisano, man kann noch 50.000 Mal über Gaza sprechen, das interessiert halt hier niemanden, wenn es darum geht, bleibt der Arbeitsplatz erhalten oder nicht.
Ja, ich habe, als Heidi Reicheneck befragt wurde und andere Linke...
Heidi Reicheneck ist doch auch aus Sachsen-Anhalt geflohen. Also das ist ja halt auch, weißt du, das kotzt mich ja so an, dieses, wir wollen irgendwie dann für die Leute was machen vor Ort und die unterstützen, aber eigentlich sind wir ja auch weg. Eigentlich sind wir ja auch nicht mehr da. Das ist so... Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, das ist so ein Thema, das regt mich einfach irgendwie...
Ich verstehe das auch. Ich habe mit meinem Kollegen Martin Lautwein, mit dem ich auf Patreon 2-3 Mal die Woche so die aktuellen Ereignisse bespreche. Es ist auch oft, er selbst bezeichnet sich auch als Linken, also als wirklich sehr linke Person. Aber er meinte, die Linken haben einfach vergessen, worum es den Linken geht, nämlich um die Arbeiter, um die Leute, die die soziale Absicherung brauchen, die interessieren sich dafür gerade aktuell nicht mehr dafür. Und das empfindet er auch als großes Problem der Linken und eben auch ein... Für ihn ist es ein Grund des Erstarkens der AfD, dass eben die Menschen, die eine soziale Heimat in den Linken gesucht haben, sie jetzt in der AfD finden. Weil wir, das haben wir ja beide auch besprochen, wenn man das mal wegstreicht, dieses ganze AfD-Zeug, und nur die sozialen Ideen dieser Partei übrig lässt und das ganze menschenfeindliche, antihumanistische rausnimmt, dann klingt das wie, könnte das ein linken Programm sein, ein SPD-Programm, ein Grün-Programm sein und vielleicht sogar ein bisschen CDU-Programm, eher weniger. Also weil die Bemühung, dass es den Menschen in Sachsen-Anhalt gut gehen soll, wenn sie weiß und heteronormativ sind, sind ja da.
Und da die Bevölkerung weiß und heteronormativ ist in Sachsen-Anhalt, also überwiegend, vermutlich noch stärker als in allen anderen Bundesländern, ist das natürlich etwas, das Mehrheiten gewinnt, ne? Weil wenn es mir nicht schlecht geht, habe ich ja kein Problem mit der Partei. War im Dritten Reich, wir wollen nicht immer diese Dritten Reich-Vergleiche aufmachen, war im Dritten Reich doch auch so, da konntest du ja auch gut und vernünftig leben, wenn du nicht angestoßen bist. Und hat ja die Mehrheit der Mitläufer hat das ja ganz gut hinbekommen, so nicht gar kein Problem zu entwickeln in dieser Zeit.
Lass uns mal über die jungen Menschen sprechen in Sachsen-Anhalt. Und zwar hatte man ja immer das Gefühl, so die Jugend, die wählt nicht rechts. Die Jugend, das ist so eine alten Partei, die von den enttäuschten Ossis gewählt wurde, war ja ein ganz langes Argument unserer Kollegen und Kolleginnen in den großen Medien. Hat sich jetzt bei der Wahl mal wieder nicht bestätigt. Sehr viele junge Menschen haben die AfD gewählt. Ich glaube aber, und das ist jetzt die Frage, die ich dir stellen will, kann es sein, dass sehr viele junge Menschen die AfD wählen, weil sie ironisch wählen? Weil sie sagen, ich bin natürlich kein Nazi, aber irgendwie ist es witzig, was passiert, wenn wir diese Partei mitwählen. Weil alle sich darüber aufregen, weil alle wütend werden, weil alle enttäuscht sind. Und das ist ja eigentlich ein Gefühl, was du als junger Mensch auslösen willst bei Erwachsenen.
Ich würde nicht sagen, dass das ironisch ist. Ich glaube, das ist ein Gefühl der Ermächtigung. Was ich tue, spielt eine Rolle, weil es das System in Schock versetzt. Das ist aber nicht nur etwas, das die Jungen gerade bewegt. Ich glaube, das bewegt auch die Mittelalten, sag ich mal, die Partei wählen. Also sind ja auch wahnsinnig viele zwischen 30 und 45 oder 35 und 45 in dieser Kohorte. Das ist, glaube ich, sogar die stärkste prozentual Kohorte an AfD-Wählern. Meine Stimme soll eine Bedeutung haben, egal welche das hat. Vor allen Dingen eine Fundamentalopposition. Und Thilo, kommen wir mal zu dem Begriff Brandmauer, ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein zentraler Begriff, über den wir jetzt sprechen müssen, weil er auch, glaube ich, von der Demokratietheorie nicht ins wahre Leben sich so übersetzt hat, was er eigentlich bedeutet. Ich glaube, für die meisten Leute bedeutet Brandmauer die Trennung zwischen alles bleibt so, wie es ist, was obviously scheiße ist für viele Leute, oder AfD. Mhm. Also ich glaube, dass in der Vereinfachung, die solche Begriffe dann mit der Zeit immer bekommen, dass leider Gottes nur übrig geblieben ist, wir haben die Wahl zwischen weiter so oder die AfD macht es jetzt anders. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der sich immer weiter in ganz Deutschland verbreitet. Also nicht nur in Sachsen-Anhalt, das ist jetzt das Erste, wo es wirklich, wirklich große Mehrheiten produziert hat. Aber ich glaube, dass, ja, dass wir da einen neuen Umgang
damit finden müssen. Aber was heißt das? Brandmauer weg? CDU, AfD?
Die Brandmauer ist ja ein Konstrukt, das eigentlich nur die CDU rettet aktuell. Weil Menschen,
das ist die Wahrheit,
die Menschen, die die CDU wählen, um die Demokratie gegen die AfD zu verteidigen, würden sie sonst nicht wählen. Eher linksgerichtete, also links in Klammern innerhalb der CDU gerichtete Politiker würden einen direkten Kurs zusammen mit der AfD nicht mittragen. Also ich glaube nicht, dass ein Hendrik Wüst in einer CDU sich wohlfühlen würde oder ein Günther beispielsweise, ja, in der CDU sich wohlfühlen würde, die mit der AfD paktiert. Die CDU würde innerlich zerreißen und sie würde auch von außen so massiv an Wählern verlieren. Ich glaube, ohne die Brandmauer würde die CDU einfach an Bedeutung verlieren. Und allein jetzt schon meine Theorie, die 18 und ein paar zerquetschten Prozent, die sie jetzt bekommen haben bei der Landtagswahl, sind auch deswegen nur noch die Hälfte von dem, was sie beim letzten Mal bekommen haben, weil die Leute ihr nicht mehr vertrauen, dass sie das mit der Brandmauer tatsächlich aufrechterhalten können. Und deswegen haben die Grünen 9%, nicht weil sich so viele Leute für die Grünen hier interessieren, sondern weil das eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt noch war, Stichwort strategisch oder taktisch wählen, was gegen die AfD ins Feld zu führen. Also die CDU steht quasi vor ihrem Kollaps. Und die Brandmauer.
Es ist so krass. Die Brandmauer. Es ist so krass, wenn du das sagst. Wirklich, ja? Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn du sagst sozusagen, die CDU, also dass die SPD schon, eigentlich schon kollabiert ist.
Ja.
Keine Überraschung. Ja. Dass die Grünen im Osten eigentlich keinen richtigen Fuß finden, keine Überraschung. Dass die Linke kollabiert ist im Osten, große Überraschung. Aber dass die CDU kollabiert, dieses Mahnmal bundesdeutscher Politik ist einfach so krass, dass die AfD es geschafft hat, in 11 Jahren dieses Land in seinen Grundfesten zu erschüttern, in seiner Menschlichkeit und in seiner Politik. Es ist einfach beeindruckend. Also ohne das positiv zu meinen.
Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass die AfD die einzige Partei ist, die es in den letzten Jahren geschafft hat, eine moderne Art der Wählermobilisierung zu gewährleisten und es einfach keine andere Partei in der Form, vielleicht die Linken in den letzten 3 Jahren, sage ich jetzt mal, aber keine andere Partei derartig geschafft hat, es ihr gleich zu tun. Und natürlich, und da sind wir wieder beim typischen Medienbashing, sie haben so viel Schützenhilfe bekommen von allen Seiten, das unbezahlbar ist. Und da kommen wir noch zu einem anderen Punkt, über das keiner spricht, vermutlich, weil sich viele damit nicht auskennen. Es gab zur Landtagswahl keine Social-Media-Wahlwerbung, weil aufgrund der EU-Verordnung Meta und Google, ich glaube, also bei den beiden weiß ich es auf jeden Fall, gesagt haben, wir lassen einfach gar keine zu, weil die Regularien dafür so strikt und schwierig sind, dass es für uns einfach keinen Sinn macht, sie so umzusetzen, wie die EU das sich von uns wünscht. Ne, war eigentlich als demokratieförderndes Mittel gedacht, hat dazu geführt, dass die ganzen Parteien, die selber keine eigene Reichweite aufgebaut haben, weil sie die letzten Jahre nach wie vor gedacht haben, es braucht das nicht, es ist alles Blödsinn, diese ganzen Influencer, was wollen wir damit, Social-Media-Reichweite ist eh nur was für Kinder, dass die gar nicht aufgetaucht sind, die fanden überhaupt nicht statt. Wenn man die Reichweite von einem Schulze mit der Reichweite von Siegmund in Vergleich setzt, ich meine, Siegmund hat 850.000 Follower auf TikTok. Ja, also der hat auf dem
Kanal mehr. Und Schulze hat 10.000 auf Instagram.
Ja, also das ist natürlich hatten die keine Chance. Und wenn dann auch noch die Medienberichterstattung immer und immer und immer wieder drauf reinfällt, der AfD so viel Raum zu geben und zusätzliche Reichweite zu schaffen. Am Ende geht's doch in der Politik nur darum, welche Fresse ist bekannter. Um nichts anderes. Deswegen ist doch Amthor so ein lächerlicher Fatzke in den Medien. Das ist doch sein Ding. Der ist doch schlau. Der weiß doch, wie er es schafft, Aufmerksamkeit zu generieren. Es geht darum, welches Gesicht ist am bekanntesten. Deswegen plakatieren die ja überall Gesichter von Leuten. Damit die Leute wissen, hier, das Gesicht steht für das. Habe ich schon mal gesehen im Fernsehen oder so, wähle ich. Ne? Und dementsprechend, das ist ein Beispiel dafür, wie die anderen Parteien einfach die letzten Jahre völlig verschlafen haben. Und ich möchte wirklich dazu sagen, ich habe mit allen gesprochen, mit allen Parteien, ne, so mit Leuten aus dem Landtag, teilweise auch mit den Spitzenkandidaten, einfach so mal Hintergrundgespräche, weil die auch mal irgendwie wissen wollten, was kann man denn tun, was gibt's denn? Die haben alle keine Ahnung. Die wussten ein halbes Jahr nicht, vor der Wahl nicht, was sie tun sollen. Und die haben überhaupt erst ein halbes Jahr drüber nachgedacht, was sie denn tun könnten, um auf Social Media zu funktionieren. Also es ist so unglaublich, dass die AfD die einzige Partei ist, die versteht, dass es Jahre an Vorarbeit in diesen Medien braucht, um die Relevanz und das Vertrauen aufzubauen. Und sobald man dieses Vertrauen, diese Authentizität hat, dass man die dann auch nicht mehr so schnell verliert und vor allen Dingen, dass dann auch irgendwelche Skandale und Skandälchen, die von außen dann dazugeschoben werden, im Grunde so umgebaut werden können, dass sie wieder nur das Vertrauen und die Authentizität und die Reichweite steigern. Und das ist eigentlich auch keine neue Erkenntnis.
Nein, das ist eigentlich seit MySpace gibt es diese Erkenntnis. Wurdest du gefragt, ob du helfen kannst?
Ja, also ich habe mir das von allen angehört, die gefragt haben.
Und du hast der FDP geholfen?
Nee, also ich habe gar keinem geholfen.
Nein, ich wollte nur, weil die FDP ja mit 2,6 und raus.
Der unterstell mir jetzt nicht, dass die FDP loswerden wollte. ich bin quasi Spin-Doktor, aber negativ. Nein, also ich habe tatsächlich mit vielen gesprochen, beispielsweise mit Vertretern aller Parteien so. Außer jetzt der AfD, weil die wissen ja, was sie tun. Und es war nie so, dass es dann irgendwie jemand konkret was hätte machen wollen, unabhängig davon, ob ich denen jetzt konkret geholfen hätte. Mhm. Aber dass es in irgendeiner Form eine Beratungsleistung oder sowas gegeben hätte, in irgendeiner Form. Also wie gesagt, ich halte mich da ja auch gezielt neutral diesbezüglich. Aber dieser Switch von, wir hören mal kurz einem Influencer zu und lass uns jetzt mal ein, zwei Leute einstellen, ein Konzept erarbeiten und damit nochmal hingehen und fragen, ob wir das jetzt so machen sollten oder was sie vielleicht machen können, das gab es nirgendwo. Nirgends. Und ja. Das ist so erschreckend, wenn man bedenkt, mit wie wenig Manpower man schon wirklich viel erreichen kann auf Social Media. Gerade in einer Zeit, wo alle hinschauen, gerade mit Themen, die so relevant sind, gerade wenn es darum geht, das Leben und den Alltag einer Person zu zeigen. Hast du mitbekommen, also du vielleicht schon, aber dass Sven Schulz mit dem Fahrrad quer durch Sachsen-Anhalt gefahren ist?
Das hat er mir erzählt, aber man hat es natürlich nicht mitbekommen.
Natürlich hat man es nicht mitbekommen. Das musst du dir mal vorstellen. Der Spitzenkandidat der CDU fährt mit einem fucking Fahrrad durch sein Bundesland und niemand erfährt davon. Wie sehr kann eine Kampagne scheitern? Unglaublich.
Ich glaube, das Smarte der AfD ist, dass alles, was sie in den sozialen Medien tun, im Prinzip keine Kampagne ist, sondern sie nutzen die sozialen Medien wie jeder von uns. Es spielt keine Rolle, ob Sigmund Kuchen backt oder irgendwie wie du irgendwie die Weltlage einordnet und Verschwörungstheorien erklärt oder wie ich in Krieg zieht und davon berichtet. Er macht einfach AfD-Sachen bei Instagram. Nicht, er benutzt die Politik und will sie auf AfD packen, sondern nö, er ist Sigmund, der die AfD mag.
Es ist am Ende wie jedes Influencer-Projekt. Ob du jetzt beispielsweise ein Haus renovierst und das ist dein Content oder Autos tunst und das ist dein Content. Sein Content ist Politiker sein.
Das ist doch mit den Politikern und Politikerinnen, die ich in Sachsen-Anhalt kennengelernt habe, vielleicht noch mit dem SPD-Politiker, mit dem ich gesprochen habe, ist doch eigentlich gar nicht möglich, mit der aktuellen Generation das zu machen. Du kannst doch nicht Friedrich Merz erklären, du nimmst jetzt hier dieses Handy mit und machst jetzt mal ein bisschen... Also allein das ist ja schon falsch, weil Friedrich Merz müsste sagen, ihr gebt mir jetzt ein Handy mit und ich mach das jetzt. Also müssen wir jetzt nochmal einen ganzen Generationswechsel abwarten? Oder anders gestellt die Frage, hat der Faschismus gewonnen, weil die aktuelle Generation an Politikerinnen und Politikern nicht in der Lage ist, dazuzulernen?
Naja, ich würde erstmal sagen, der Faschismus hat grundsätzlich noch gar nicht gewonnen und das... Also ich würde sagen, wir kämpfen dagegen an, solange es möglich ist. Es gibt ja positive Beispiele. Beispielsweise der Instagram-Kanal des Außenministers.
Da haben wir drüber geredet im letzten Gespräch. Der ist gut geführt, aber der ist auch gut geführt, weil ich meine, was für einen geilen Content bietet das?
Ja.
Was für ein geiler Content ist bitte Außenminister-Content? Du sitzt ständig im Flugzeug, du reist um die ganze Welt. Das ist ja eigentlich ein Travel-Account. Das ist ja Travel for Love ohne Faktenfehler. weil Trevor Love recht häufig Faktenfehler macht. Aber das siehst du ja beim Außenminister. Also das ist gemein. Weißt du, so, musst ein kleiner Verwaltungsbeamter
schaffen. Ja, aber ey, ganz ehrlich, ich meine, du kannst auch als Landwirtschaftsminister kannst du auch geilen Content machen, mit riesigen Landmaschinen rumfahren, Schweine streicheln. Also so ein Landliebe-Thema da draußen. Also du kannst so viel, also Entschuldigung, ich sitze meinen ganzen Tag in meinem scheiß Studio, ich komme quasi gar nicht raus und habe trotzdem hunderttausende Zuschauer. Da wird doch jemand, der beruflich unterwegs ist und mit Menschen zusammenkommt, doch in der Lage sein, was weiß ich, ein Daily Podcast mit dem interessanten Typen, mit dem man jetzt sowieso eine Vorortbegehung macht, einrichten kann. So, ich meine, der Punkt ist doch, die Politiker, ich glaube, es ist die Schwerpunktsetzung, die falsch ist. Da fährt man dann lieber zu einem Werksleiter und unterhält sich dann mit dem, macht ein paar Fotos, isst ein paar Würstchen für die Lokalpresse und das verpufft dann irgendwie, weil natürlich auch die Information, die die Person aufnimmt, punktuell ist, sehr, sehr einseitig ist und zack. Aber wenn jetzt beispielsweise der Wirtschaftsminister sagt, wir ziehen jetzt ganz groß einfach den Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalt-Kanal auf und dann ist es einfach, dann setzt er sich in den Camper und fährt eine Woche von einem Unternehmen zum anderen und arbeitet da mal einen Tag mit.
Einen echten Tag, nicht einen echten Wahlkampf. Tag.
Nicht einen Wahlkampftag, sondern einen echten Tag. So, der zieht sich den Blaumann 6 Uhr an und dann wird da aber in Leuna schön Säure weggeschrubbt oder so, keine Ahnung so. Ne? Ich meine, das ist am Ende des Tages auch langweiliger, als man denkt. Aber die Schwerpunktsetzung ist nicht da, das Verständnis ist nicht da, das Desinteresse daran ist zu groß, sich selber lächerlich zu machen. Ja, die Ablehnung. Also Mensch zu sein ist doch ein Problem. Deswegen tragen sie doch alle ihre Anzüge und ihre Schlipse, um sich dahinter zu verstecken, dass sie nicht angreifbar sind als Menschen. Ja. Aber die Authentizität, das Menschsein ist es, was die nächste Politikergeneration dorthin bringen wird, wo sie dann ihre Funktion ausüben kann. Also jemand wie Friedrich Merz, der würde in den 90ern, würde der so funktionieren als Person mit den Statements, die er macht. Ich finde auch, der ist overhated für das, was seine Regierung eigentlich gerade macht. Aber das funktioniert heutzutage nicht mehr. Die Nähe, die Leute haben jeden Tag Influencer, denen sie folgen, denen sie zuhören, die ihnen politische Zusammenhänge erklären und die ihm vor allen Dingen sagen, dieser Anzugträger da ist scheiße. So, und der Anzugträger da kann sich gar nicht verteidigen, weil er als Anzugträger gar nicht sagen darf, ja, die anderen sind aber auch scheiße. So, und dann kommt plötzlich eine Partei daher, die macht das einfach.
Da habe ich was ganz Spannendes. Hast du die Bundespressekonferenz gesehen mit Thilo Jung und Siegmund?
Nee, das habe ich geskippt, weil ich hatte jetzt keinen Bock auf diese ganzen höhnischen Fressen.
So, das fand ich total interessant, weil das war dann eigentlich zum ersten Mal diese Götterdämmerung. Das war so, also ich will sie nicht als Götter bezeichnen, aber so stelle ich es mir vor. Da ist diese Bundespressekonferenz und dann sagt einfach Siegmund in dieser Pressekonferenz, der ja eigentlich alle Fragen, wenn auch ausgewichen, beantwortet werden, sagt einfach, ich antworte nicht auf die Frage. Wer sind Sie eigentlich? Also so dieses, Siegmund blieb in diesem berühmten Raum er selbst und hat nicht sofort den Duktus eines Politikers angenommen, sondern er hat einfach gesagt, sag mal, was sind Sie für, also wer sind Sie überhaupt? Und diese Antwort hat gezeigt, jetzt kommt was Neues.
Ja, ja.
Und deswegen sitze ich halt auch jetzt seit 48 Stunden, sondern eigentlich schon seit Jahren da und beobachte das mit großem Interesse, wie sich alles ganz langsam verändert. Diese Amerikanisierung, das hast du, glaube ich, auch gesagt, diese Amerikanisierung des Wahlkampfs und dass es bei uns funktioniert in Deutschland, dass diese Art der Sprache des Wahlkämpfens funktioniert. Und ich wollte noch was sagen, was interessant, als du gerade diesen Wahlkampf beschrieben hast von, weißt du, so Würstchen essen und so, das erinnert mich an diesen Wahlkampf, wie ihn schon Kurt Tucholsky beschrieben hat von der SPD 1900. Schieß mich tot, 23 oder so. Weißt du, so Bier saufen, Würste essen und dann weiterziehen. Und das ist, musst du dir mal vorstellen, dass ein Wahlkampf geführt wird seit 100 Jahren gleich. Mhm. Also da muss doch irgendwo den Politikwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der FU mal aufgefallen sein, so geht es nicht. Auch der Wahlkampf muss sich ändern.
Das ist ja das Problem. Dann kommen dann Politikwissenschaftlerinnen und sagen, ja, wir müssen vielleicht an der Stellschraube drehen, dass diese 2% dieser entsprechenden Zielgruppe mit irgendwas wie oder so erreicht werden, blabliblups. Und das ist doch die Denke, mit der es nicht funktioniert. Ich saß doch jetzt auch am Sonntag da und dachte so, what the fuck, ich hätte es gar nicht erwartet, dass es jetzt so schlimm ist bei dem, was ich auch an Content ausgespielt bekommen habe in den letzten Wochen. Die Übermacht an prodemokratischen Statements und Influencern und so weiter ist ja so massiv, also es kann doch gar nicht über 40% gehen. Doch kann es, weil wir alle als Menschen, die sich beruflich mit Politik auseinandersetzen, wir haben mit dem, wie Menschen, normale Menschen, Politik in ihrem Alltag wahrnehmen und sich entscheiden, das hat damit gar nichts mehr zu tun. Und deswegen meine ich auch, dieser Begriff Brandmauer bedeutet im normalen Alltag der Menschen was völlig anderes als für uns. Und ich finde auch noch ganz kurz zu dieser Amerikanisierung. Erstens, es ist immer so, dass alles überschwappt in Deutschland. Aber das hat lange gedauert, finde ich. Und zum anderen, ich überlege auch für mich jetzt so, ich bin morgen bei Maischberger und ich überlege für mich echt so, ich habe großen Respekt vor diesem Termin, ich habe auch ein bisschen Schiss vor diesem Termin und ich hoffe, ich bin gut genug vorbereitet. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, eigentlich müsste ich da sitzen und auch so reden, wie ich in jedem Video rede.
Natürlich. Ich hoffe nicht, dass du was anderes machst. Also warum sollst du das tun? Ich kann dir nur sagen aus Erfahrung, dass wenn du so redest, wie dir der Schnabel gewachsen ist, wirst du angegriffen werden. Wenn du auf diesen großen Plattformen so sprichst, wie der, aber das hältst du aus. Ich habe es auch ausgehalten.
Ja, ich habe halt das Gefühl, dass man in diesem Bereich der Gesellschaft direkt gatekeeping-mäßig ausgeschlossen wird, sobald man, also weil da das Verständnis oder weil auch der Wille da ist zu verhindern, dass Menschen, die sich derart sicher sind in ihrem Stil und in ihrer Zielgruppe, dass sie die außen draußen halten wollen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Redaktion von Maischberger das gut findet, wenn du so bist, wie du bist. Das ist das auch, was ich tatsächlich seit Jahren, seit ich traditionelles Fernsehen mache, gelernt habe. Also einer meiner ersten Auftritte war bei Markus Lanz vor 16, 17 Jahren. Und danach, da habe ich halt so geredet, wie wir beide reden. So ostdeutsch, ohne damals zu wissen, was das bedeutet. Also da spielte das überhaupt keine Rolle. Da habe ich aber einfach so den Zungenschlag einfach beibehalten. Habe irgendwie Plaste gesagt im Fernsehen. So, das sind ja Dinge, die was bedeuten, die heute eine größere Bedeutung haben als damals. Und danach kam der Geschäftspartner von Markus Lanz auf mich zu und meinte so, bleib so. Und daran denke ich bis heute, dass dieser Mann, der weiß, wie deutsches Fernsehen funktioniert, gesagt hat, so, ey, bleib, wie du bist. Das ist so das Wichtigste, was du, also der hat es erkannt, dass das eigentlich auch die Regel ist fürs Fernsehen. Ich meine, guck dir die großen Gesichter und Meinungsmacher und Meinungsmacherinnen des deutschen Fernsehens an. Alte, wie Dirk Bach, Hella von Sinnen. Mhm. Irgendwie so, das sind alles Leute, die so sind, wie sie sind.
Ja, aber das waren die 90er, Thilo.
Ja, aber
da war man noch ein bisschen flippig.
Bis heute spielen die ja eine Rolle. Also Hella von Sinn hat einen erfolgreichen Podcast bei RTL jetzt. Irgendwie Dirk Bach ist leider tot. Kai Pflaume ist ein schlechtes Beispiel, weil ich finde, bei dem weiß man immer nie so richtig, welche Person ist der eigentlich wirklich. Mhm. Aber damit ist er auch gut durchgekommen. Also ich glaube, dass du auf jeden Fall, weil ich glaube, du wirst scheitern, wenn du dich verstellst. Nicht krachend, aber alle Leute, die dich kennen und schätzen für das, was du bist, dazu zähle ich mich auch, würden so, hä, was ist denn jetzt mit ihm los? Mhm. Also ich habe jetzt hier mal nach einer Infratest-DMAP-Umfrage folgende Feststellung gemacht. Ich möchte mich da, also nee, das kannst du ja auch sagen, aber dann eben in deiner Stimme. Du sagst, was sagst du ja? Du sagst ja solche Dinge. Und was musst du sagen? Musst du da Ostdeutschland erklären oder musst du Sachsen-Anhalt erklären oder musst du die AfD erklären? Was ist deine Rolle da morgen?
Ja, genau.
Ach, die drei Sachen.
Naja. Also es wird genau dieser Rundumschlag, ne? Warum? Im Grunde, warum?
Ja.
Erklären Sie mal, Sie sind ein Mensch aus Sachsen-Anhalt. Wir haben ansonsten keine Menschen aus Sachsen-Anhalt gefunden. Erklären Sie mal.
Das Warum ist zu spät. Ich finde, die Frage müsste jetzt lauten, was jetzt?
Genau, ja klar, natürlich. Ja. Aber das ist dann die zweite Frage.
Nee, ich glaube, Sie wollen noch hören, dass es der Ossi ist.
Das werde ich Ihnen aber nicht liefern. Das werde ich Ihnen nicht liefern. Und das wissen Sie eigentlich auch. Ich glaube, Thilo, jetzt ist ein Damm gebrochen. Weil, also, die Macht ist halt nächstes Mal weg. Also der Damm muss jetzt brechen, weil alle wissen, ihre Pöstchen und Fründchen sind halt in der nächsten Legislatur nicht mehr da. Sie müssen jetzt reagieren. Es ist ja wie immer in der Politik. Ne, man plant immer nur 4 Jahre im Vorfeld.
Mhm. Was macht der MDR jetzt?
Das frage ich mich eigentlich jeden Tag. Ja, ich fürchte ehrlicherweise, dass man sich, und man sieht das, man hat das am Wahlabend schon gesehen, dass man sich sehr schnell den neuen Machtrealitäten anpasst.
Mhm. Was heißt das?
Naja, man hat zum Wahlabend ja schon gesehen, dass man Bernd Höcke wie einen ganz normalen Politiker befragt. Was meines Erachtens halt einfach nicht geht. Es geht nicht. Vor allen Dingen, wenn du zu einer Institution gehörst, deren Aufgabe es ist, die Demokratie zu schützen, geht das nicht. Du kannst einen Faschisten nicht einfach so am Wahlabend sprechen lassen, ohne ihn massiv in Kontext zu setzen und ja, also weiß ich nicht. Also ein lachender Höcke an einem Wahlabend, der sagen kann, was er will, das in meiner Realität.
Unter welchen Bedingungen wäre das möglich oder würdest du ihn einfach nicht sprechen lassen?
Ich glaube, das ist nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist, was ist passiert, dass das so weit gekommen ist? Weil es hängt nicht damit zusammen, dass die Leute, die dort arbeiten, nicht kompetent genug sind oder dass sie nicht andere Möglichkeiten hätten oder dass ein Faktencheck in Echtzeit nicht auch funktionieren würde. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass die AfD beziehungsweise das Vorfeld den Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten, so viel Angst gemacht haben, dass sie einfach kapitulieren. Es geht ja am Ende des Tages um ganz viele Einzelentscheidungen. Bin ich bereit, auf Konfrontationskurs zu gehen, auch wenn das heißt, dass ich demnächst arbeitslos bin? Und wenn das
bist
nur du's? Genug...
Ich? Ich frag dich das mal ganz direkt.
Ich sitze ja noch hier.
Also, ja, aber wärst du bereit?
Ich gehe davon aus, dass wenn eine AfD-Regierung kommt, ich vom fucking Verfassungsschutz durchleuchtet werden werde. Das ist eine reale Zukunftsperspektive. Es geht hier um Bürgerwehren, die durch Sachsen-Anhalt patrouillieren sollen in Zukunft. Jeder, der nicht sich einer patriotischen Bekundung sozusagen, wie auch immer die aussieht, eine patriotische Bekundung macht, kann hier keine Ämter mehr ausüben dann. Das ist zumindest die Vorstellung. Oder Förderung bekommen etc. Das ist die Vorstellung von der AfD von Sachsen-Anhalt. Ich bleibe im direkten Einzugsgebiet dieser Partei, gegen die ich seit vielen, vielen Jahren Videos mache, die Hunderttausende, Millionen von Menschen erreicht haben. Ich sitze in den Tagesthemen und sage ganz konkret, was ich für ein Problem mit dieser Partei habe. Das ist noch viel weitläufiger als einfach nur gefeuert werden, Thilo.
Sagen deine Eltern, halt deinen Mund, wir haben Angst um dich?
Meine Eltern sagen, dass ich versuchen soll, alle mitzunehmen. Weil am Ende des Tages haben wir, glaube ich, alle einen gemeinsamen Feind. Auch die AfD gewählt haben, wollen ja eigentlich was anderes für sich. So. Und es ist eine Minderheit von Menschen, die wirklich einen Kurs für dieses Land wollen, der in eine faschistoide Richtung geht. Die anderen wollen vor allen Dingen sich selbst irgendwie über die Runden kommen lassen. So, die wollen für sich eine Lösung finden in ihrem Leben oder ihre eigenen Frustrationspunkte loswerden. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man Amtsträger angreift oder ob man die Menschen und deren Sorgen attackiert. Und ich glaube, das ist auch sehr oft sehr falsch gemacht worden in der Vergangenheit. Und wenn ist die Zukunft dieses Landes, wenn es eine außerhalb der AfD gibt, eine Partei der populistischen Mitte, die diese Menschen wieder abholen kann und zusammenführen kann. Die Partei existiert noch nicht, zumindest wüsste ich nicht, welche das sein sollte. Aber sobald sie ist, sobald sie existiert und es funktioniert, soll sie anrufen und ich trommel für sie.
Wir müssen politisch werden. Und wir, damit meine ich die Menschen.
Ja, ich fürchte, die Leute, dass die Leute immer mehr frustriert sind, die politisch waren und die politisch werden, die frustriert waren.
Ich denke nach über all das, was du sagst, weil diese Bedrohungslage für Menschen wie dich und dass wir ernsthaft darüber reden und dass ich führe in regelmäßigen Abständen Gespräche zur AfD. Eins der Gespräche, an das ich mich sehr stark erinnere, ist mit Aminata Belli, die gesagt hat, so sie kann eigentlich nicht mehr. So sie weiß nicht, was sie machen soll. Und das ist doch alles scheiße, dass das sich so entwickelt hat, dass Menschen wie sie Angst haben müssen, Angst haben werden in diesem Land. Und jetzt sagst du, als heteronormativer weißer Mann, als die Mehrheit, als ein Vertreter der Mehrheit, dass du Angst in deinem eigenen Bundesland, nicht Angst, aber dass du Befürchtungen in deinem eigenen Bundesland hast. Und das zeigt mir eigentlich, dass es zu spät ist.
Ich bin nicht so defätistisch.
Aber was bringt denn dieses seit 45, dieser antifaschistische Kampf auf beiden Seiten dieses Landes geführt? In der DDR, in der BRD, Theatergruppen, irgendwie Boys, irgendwie macht Wahlkampf für die Grünen. Irgendwie so immer mit der Idee dahinter, nie wieder. Das hatten sie ja alle, das hat sie ja geeint. Selbst die FDP, die ja nun sich zusammengesetzt hat, auch aus alten Nazis, selbst die CDU, in der alte Nazis irgendwie ihren Platz gefunden haben, das hat sie trotzdem geeint, wir wollen das nie wieder, was passiert ist. Und jetzt haben wieder Menschen Angst, die nicht anders aussehen, die sich nicht anders verhalten, sondern die einfach nur was anderes denken. Ist doch total krass.
Naja, weil das grundlegende Problem ist ja die soziale Verwerfung in diesem Land. Und wenn es den Menschen gut geht und es eine positive Perspektive gibt, dann ist auch die Demokratie sexy. Diese Demokratie in Deutschland hat funktioniert, weil es immer diesen Fortschritts-, Wachstumsaufstieg, diesen Vermögensaspekt gab. Die Demokratie macht uns reich, also stehen wir auf Demokratie. Aber wenn uns die Demokratie jetzt nur noch arm macht, und das ist ja die Erzählung, Demokratie, Vielfältigkeit, kosmopolitisch sein macht uns arm. Und Globalisierung hat viele von uns ärmer gemacht, dann ist natürlich das Gesamtsystem in Gefahr. Und das ist tatsächlich das, was sehr ähnlich ist zur Weimarer Zeit. Aber es gibt sehr viele Unterschiede dazu. Und deswegen wäre ich sehr ungern jetzt defätistisch und sage, wir haben jetzt schon verloren. Ich glaube wirklich, dass wir jetzt nochmal eine Legislatur zeigen müssen, wo es hingeht. Und wenn wir dann feststellen, okay, der Boden ist verloren, alles gerät ins Rutschen, das kann ja sein, vielleicht ist das ein Dominostein, der kippt und jetzt kippt einfach alles. Das kann durchaus passieren. Dann können wir nochmal das Gespräch führen und dann sage ich auch, okay, es ist vorbei, aber ich glaube, ich habe in so viele schockierte, ratlose Mienen bei CDU-Politikern gesehen in den letzten Tagen. Ich glaube, dass sich da tatsächlich zum ersten Mal was bewegt jetzt. Und ich hoffe, es bewegt sich in eine Richtung, die der Mitte der Gesellschaft und einer demokratischen Zukunft Deutschlands nochmal irgendwie Aufwind verschafft und nicht im Sinne von, okay, dann ergeben wir uns komplett und wir werden uns schon arrangieren, weil wir beide, wenn wir uns nicht so deutlich positionieren würden politisch, hätten natürlich überhaupt gar kein Problem in diesem Land der AfD. Aber ich möchte trotzdem nicht in so einem Land leben, wie sich die AfD das vorstellt. Denn ich habe damals 1984 gelesen und ich habe es, glaube ich, verstanden und nicht in dieser verfremdeten Art und Weise, wie selbst jetzt Nazis 1984 zitieren. Das, ja.
Machst du so Planspiele? Wo geht's hin, wenn's ins Rutschen bekommt? Oder sagst du, ich lass mich darauf auf diese Gedankenspiele gar nicht erst ein?
Also wir sind ja sehr offen miteinander, ne? Das ist ja hier kein Tagesthemen-Podcast oder Tagesspiegel oder wie auch immer. Ich bin sehr dankbar, dass ich durch meine Arbeit und durch das, was ich tue, in der privilegierten Position bin, dass ich zum einen, wenn mir was passieren sollte, schon eine Art Märtyrerfigur wäre.
Es ist so irre, dass du sowas sagst. Es ist kaum zu glauben. Aber erzähl weiter.
Und zum anderen die finanzielle Möglichkeit habe, mich zu verpissen, wenn es scheiße wird. So, wir reden ja jetzt hier über eine Situation, die migrantische Personen ohne Reichweite auf Social Media, Personen ohne finanzielles Kissen, Personen, die beispielsweise familiär stark gebunden sind, Personen, denen es körperlich nicht gut geht, die alt sind, wie auch immer. Den meisten Personen geht's ja nicht so. Ich bin ja super privilegiert im Vergleich dazu. Mhm. So, ich kann ja dorthin reisen, wo ich kein Problem habe. Ich setze mir einen Flieger und zur Not, wenn ich nicht mehr in den normalen Flieger einsteigen kann, dann charter ich mir einen Privatjet und fliege dahin. Ich persönlich bin nicht das Opfer. Ich bin dann vielleicht unter Beobachtung und auch wenn es ganz schlimm kommen sollte, gibt's Repressalien. Aber ich bin nicht das Opfer dieser Politik, die hier passiert. Ich würde als Unternehmer davon profitieren, wenn die das umsetzen könnten. Das ist rein rechnerisch ja unmöglich, aber wenn die diese Steuerpläne umsetzen könnten, die sie sich überlegen. Ich könnte eigentlich jubilieren, wenn die AfD regiert. Aber ich weiß, dass es den meisten Menschen, die diese Politik jetzt abgenickt haben, nicht so gehen wird. Und dass wir das, was wir hier tun, nicht für uns tun, wenn wir darüber aufklären, sondern eben für die Menschen, die eigentlich eine sozialere Politik gebrauchen könnten und jetzt eine weniger soziale Politik einfach gewählt haben. Also es geht mir am Ende auch nicht darum, dass es eine Partei ist, wo Faschisten drin sind und ganz viele Mitläufer, sondern es geht vor allen Dingen erstmal darum, dass es eine Partei von Opportunisten ist, die nicht wissen, was sie tun und bereits ohne große politische Ämter gezeigt haben, dass sie sich und ihre Familie selbst bereichern. Also es wird einfach richtig scheiße, so rein wirtschaftlich gesehen, für viele Menschen laufen. Und dieser Staat wird nicht weniger bürokratisch, sondern noch mehr bürokratisch und es wird noch weniger Geld in soziale Maßnahmen und in Kultur fließen. Also das Deutschland, so wie wir es kennen, das ist natürlich jetzt schon unter Beschuss, weil unsere wirtschaftliche Grundlage beschädigt ist. Aber es wird nicht besser durch diesen Kurs. Auf keinen Fall. Und deswegen kläre ich darüber auf. So.
Das Gute ist an dieser Demokratisierung der Medien, also dass du das einfach machen kannst mit einer großen Reichweite und dafür nicht ein Senderhaus brauchst irgendwie in Erfurt beziehungsweise in Magdeburg, ist ja auch, dass du das machen kannst von überall.
Charles de Gaulle ist gewählt worden, weil er eine Radiosendung hatte im Exil in London.
Ich glaube, du hast politische Ambitionen.
Weil ich dieses Beispiel jetzt gebracht habe.
Ja. Also, Alexander Prinz und Charles de Gaulle, High Five.
Oh, ist sehr schwieriges Statement, wenn man die Politik von Charles de Gaulle sich überlegt, so, I don't know. Aber für deutsch-französische Freundschaft bin ich auf jeden Fall zu haben. Ich bin übrigens auch wenn das falsch vielleicht anders klingt, ich bin auch für deutsch, nicht sowjetische, sondern deutsch-russische Freundschaft. So, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass wir ein enges Verhältnis zu Russland haben. Ich habe ein Problem damit, wenn wir ein enges Verhältnis zu Putin und seinen Oligarchenfreunden haben. Das ist mein Problem. Mhm. Ich finde Russland total toll. Ich bin da ja genauso sozialisiert wie alle hier irgendwie. Ich liebe die Sprache, ich liebe die Kultur, ich lieb allein die Vorstellung von diesem Land. Ich würde es so gerne bereisen und von einer Ecke zur anderen unterwegs sein. Das ist für mich so ein Land aus den Märchen, die mir meine Großeltern erzählt haben, ne? Also und von so vielen tollen Geschichten von wunderbaren Menschen auch geprägte Erzählungen, das waren, die sie selber dort erlebt haben, ne? Also gar keine Frage. Und was uns spaltet, sind einfach die Ambitionen von irgendwelchen irren, machtbesessenen Gewaltpolitikern. So, und ich find's irgendwie nicht geil, wenn wir in Zukunft auch solche an unserer Regierung haben, die dann auch nicht mehr eingehegt werden können.
Vielleicht ist das Projekt, was wir beide machen. Ich bin seit 2 Jahren daran, habe auch schon in der russischen Botschaft gesessen in Berlin, daran ein Visum zu bekommen, um durch Russland reisen zu können. Auch das würde mich sehr interessieren. Dieses Land, wie es funktioniert von innen. Ich habe gestern, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir bleiben mal in Sachsen-Anhalt. Russland machen wir ein andermal. Eine Frage habe ich noch zu, ich will deine Einschätzung haben.
Thilo, ich glaube, irgendwann machen wir das. Ich bin mir wirklich sicher, dass auch diese Zeit für Russland vorbeigehen wird und ich glaube, ne, es gibt, wie sagt man so schön, die Nacht ist am dunkelsten vom Sonnenaufgang und der muss ja irgendwann mal kommen.
Wo sind wir denn gerade auf der Uhr in Sachsen-Anhalt?
In Sachsen-Anhalt sind wir, glaube ich, noch nicht so tief in der Nacht.
22 Uhr?
Naja, ich würde schon sagen, dass es schon 23 Uhr ist. Also Tagesthemen sind schon vorbei.
Eigentlich gehen alle ins Bett. Oder jetzt kommt TTT.
Ja, ist ein schmerzhaftes Thema gerade, ne, in Sachsen-Anhalt dann quasi. Das ist dein tiefster Punkt der Nacht sozusagen.
Ja, ist mein tiefster Punkt der Nacht. Sag mal, letzte Frage. Wie bewertest du jetzt eigentlich dieses Hadern von Siegmund? Überrascht dich das, dass der jetzt dieses Spiel spielt? Ach, vielleicht mache ich das doch nicht. Vielleicht irgendwie nochmal Neuwahl. Was auf der Eskalationsleiter, was für ein Punkt ist denn das, den er da gerade erreicht hat?
Oh, das finde ich ganz interessant, weil da hätte ich eigentlich eher deine persönliche Einschätzung dazu, aus deiner natürlich auch viel versierteren und langjährigeren Erfahrung mit solchen Movements. Meinst du, Siegmund ist ein Getriebener in diesem Fall oder ein Treibender?
Er treibt die Leute vor sich her. Es ist ja der gleiche, es ist ja dieses, der narzisstische Politiker, also jetzt auf gar keinen Fall werde ich jetzt diesen Mann diagnostizieren, das ist keine Diagnose, sondern nur die Verwendung des Begriffs Narzissmus. Er macht gerade, ihr liebt mich nicht genug. So, und er spielt dieses Spiel, was alle autokratischen Politikerinnen und Politiker, die ich kenne, auch gespielt haben. So, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich eben, Orban. Ich brauche von euch die absolute Unterstützung, um dieses Land wieder sicher zu bekommen. Bukele in El Salvador. Dieses Wahlergebnis ist nicht wahr, es wurde gefälscht. Donald Trump. Also als Beleg dafür, dass er vielleicht doch nicht so beliebt ist, wie er dachte, dass er ist. Also er treibt sie vor sich her. Das ist keine Schwäche, die er da in dem Moment zeigt, sondern es ist ein Teil dieses Playbooks. Eine Wahl zu sagen, ja, dieses super Ergebnis, aber es reicht mir noch nicht.
Das ist sehr, sehr interessant. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, also meine Interpretation wäre, dass er sich ein Türchen aufbaut oder aufmacht, wo er jetzt in dieser Situation, wo er nur eine Möglichkeit hat, sich auf eine völlig instabile Partei zu verlassen und von der er abhängig ist, sich ein Türchen baut, um vielleicht doch nicht in eine Regierungssituation kommen zu müssen, wo er sich vielleicht selbst beschädigt. Denn ich denke, dieser Mann hat auf jeden Fall Kanzlerambitionen und ich persönlich würde sagen, dass er auch an Weide vorbeiziehen wird in wenigen Jahren. Also ich glaube, er sieht sich überhaupt nicht als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sondern er sieht sich als Bundeskanzler.
Ist er dafür nicht zu ostig?
Nee, nicht mehr.
Ist er der erste Ossi, der im Westen akzeptiert wird? Ach nee, Frau Merkel war es ja schon.
Ich wollte gerade sagen.
Ja. Ne? Fällt mir gerade ein, Frau Merkel war es schon. Aber er ist irgendwie noch ein bisschen so, er ist noch Ostdeutscher als Frau Merkel.
Findest du?
Ja.
Finde ich nicht. Ich finde,
weißt du warum? Weil er ist zweiter Bildungsweg. Und ich finde, Ostdeutsch sein heißt zweiter Bildungsweg.
Ja.
Und Merkel ist eben so, die ist universitär, die ist Bildungsbürgertum, die ist Pfarrerstochter. Das funktioniert auch im Westen. Aber er ist irgendwie jemand, der an der Fernhochschule irgendwo Duftmanagement studiert hat, der keine richtige im klassischen, also ist jetzt übertrieben, liebe Hörerinnen und Hörer, er geht nicht diesen Weg, den man von Politikerinnen und Politikern erwartet. Er ist Pöbel.
Ja, das würde ich jetzt von jemandem, der Düfte vertrieben hat, jetzt vielleicht nicht sagen, dass er Pöbel ist.
Ich glaube, für viele Menschen ist das so. Das meine ich mit dem Überbegriff zweiter Bildungsweg.
Also du meinst, dass er vom Establishment als Pöbel betrachtet
genau.
wird.
Genau, er ist nicht richtig.
Ja, aber also meine Perspektive ist tatsächlich andersrum. Für mich ist er ein absoluter Sales Guy, also ein Verkäufer, der selber nichts kann und nichts hat, aber sich gut verkauft. Und jedes Mal, wenn er selbst an eine Prüfung gerät, jetzt nicht wirklich brilliert. Und das ist für mich sehr westdeutsch.
Das Geile ist, weißt du, was, als du es gerade beschrieben hast, weißt du, was es ist? Er ist Donald Trump.
Ja, aber in hübsch. Oder in hübscher. Also er hat zumindest ein sehr gleichmäßiges Gesicht. Aber wenn ich mir jetzt diese aktuellen Bilder jetzt wieder so ansehe mit seinem 10-Tage-Bart oder was das ist, stell ihn dir mal in Cargo-Shorts und Springerstiefeln und Bomberjacke vor.
Kann ich gerade nicht. Aber worauf willst du dann hinaus?
Ich finde, das passt optisch sehr gut.
Hilft uns aber auch nicht weiter.
Nein, aber ich habe letztens einen Bundestagsabgeordneten der AfD getroffen bei einer Aufzeichnung vom MoMA und der hatte Zimmermannskluft an. Mhm. Und das fand ich total interessant. Wir sind ins Gespräch gekommen, es war 6.20 Uhr. Er rauchte eine Zigarre und ich meinte so...
Um 6.20 Uhr.
Guten Hunger schmecken lassen, guten Morgen schmecken lassen. Und er meinte so, ist nur seine Frühstückszigarre, er raucht am Tag 10 Zigarren. Das fand ich beeindruckend. Also ich rauche auch ab und zu mal eine Zigarre, aber ich würde, glaube ich, nicht 2 am Stück schaffen, so geschweige denn 10. Und da kamen wir dann ins Gespräch über Zigarren und dann über Zimmermannslehre. Und dann hat er mir aus der DDR erzählt, wie er dann nicht auf die Walz gehen konnte, weil das politisch nicht gewollt war, sowas. Und dass er dann in den Betrieben alle 2 Monate gekündigt hat, um dann von einem Betrieb in den nächsten zu ziehen. Und es war wirklich ein nettes Gespräch, ein interessantes Gespräch, spannende Type einfach. Ne? Mhm. Und dann ging ich dann zu der Aufzeichnung, Maske und alles drum und dran. Und dann kam dann jemand, der gesagt hat, Herr Prinz, ich wollte Sie noch mal kurz vorwarnen, das ist der Herr so und so. Und der ist sehr schwierig. Der ist AfD-Politiker und der macht oft ein bisschen Stunk und beobachtet jetzt, was wir hier machen. Und dann meinte ich so, ich habe den schon kennengelernt, also ich bin mit dem ganz gut klargekommen. Und dann habe ich mir auf dem zu Hause, also er hat mir dann erzählt, dass er eigentlich nicht mehr als Zimmerer oder Tischler arbeitet, sondern dass er jetzt noch einen anderen Beruf hat, ne, zweiter Bildungsweg, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, und dass er darüber nicht so gerne spricht, er ist nämlich Versicherungsmakler. Und dann habe ich mir die Bilder von ihm im Anzug angesehen und dachte so, alter Falter, ich glaube, in diesem Outfit hätte ich nicht mit dir gesprochen. Und das ist dieses Ding mit Kleider machen Leute. Welchen ja. Eindruck, welche Zugänglichkeit man bei einer Person bekommt, ne? Und wie viel man dann auch so reininterpretiert, was eigene Sympathie angeht, ne? Also natürlich weiß er, dass er bei Menschen sehr viel besser ankommt, wenn er als Zimmermannsgeselle da rumläuft, so. Und also zumindest vor Ort bei den Leuten. Mhm. Aber im politischen Berlin trägt er dann halt Anzug. So, und das ist diese Frage, ne, wie verstelle ich mich für welchen Effekt und wie kann ich mich perfekt verkaufen? Und dafür ist natürlich dann Sales Guy als Spitzenkandidat perfekt.
Ich bin gespannt, wie weit er sich hochverkaufen kann.
Ich bin mal gespannt, wie sehr Sachsen-Anhalt verkaufen wird.
Alex, vielen Dank für das Gespräch.
War mir mal wieder eine Freude, mein Lieber.
Also mir muss man auch mal sagen, ich rede wirklich ausgesprochen gern mit dir.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer. Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.